Aber es sind eben tatsächlich auch gerade die älteren Semester, die jetzt mit Blick auf Falschinformation, Desinformation und so weiter ordentlich zu kämpfen haben, weil die natürlich ganz anders gelernt haben, mit Medien umzugehen. Ich habe häufig so Diskussionen mit meinem Vater, der dann sagt, naja, das habe ich bei Facebook gesehen oder sozusagen das, was man sieht, was man sehen kann, ein Foto oder ein Video, das muss ja erstmal stimmen, weil das hat er sozusagen, das hat er jahrelang so gelernt. Also das irgendwie, ne, wenn er die Tagesschau guckt, dann stimmt das so. Und wenn er jetzt was auf Facebook sieht, dann ist sozusagen das gleiche Kalkül. Das muss ja irgendwie stimmen, da muss ja irgendwas dran sein. Und genau jetzt eben sich neu zu hinterfragen und sich wirklich zu immer und immer wieder zu kontrollieren und zu sagen, ah, Moment, nur weil es da steht, nur weil es gerade die Runde macht und so weiter. Nein, halt bremsen und nochmal sortieren und nachdenken und eben nicht dazu beitragen, dass man solche Narrative mit durchs Netz schleppt.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Na, weißt du schon, wen du wählst am Sonntag? Ich glaube ja, dass sich ganz, ganz, ganz viele Menschen noch sehr unsicher sind, was die richtige Entscheidung ist und wo das Kreuz denn am besten aufgehoben ist am Sonntag. Ich kann euch die Entscheidung leider nicht abnehmen, aber was ich probiert habe, ist gemeinsam mit Martin und Simon vom Social Media Watchblog mal so ein klitzekleines bisschen zu schauen, wie haben sich denn die Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen bisher so im Social Media Kosmos geschlagen? Was machen die da? Wie kommunizieren die mit ihrer Community? Was hat das vielleicht auch für einen Impact? Und wie steht es eigentlich um das Thema Desinformation, gerade im Kontext mit der Wahl in Deutschland? Wer Martin und Simon noch nicht kennt, das sind die beiden Autoren vom Social Media Watchblog. Das werde ich auch nicht müde zu empfehlen. Ist ein Newsletter, der zweimal wöchentlich erscheint und sich ja mit der Branche beschäftigt, mit Reports der Branche, das Ganze einordnet immer und das wirklich nach allen Regeln des klassischen Journalismus aufbereitet. Schaut entsprechend unbedingt mal in die Shownotes. Ich verlinke euch, wo ihr das Abo abschließen könnt. Das kostet 60 Euro im Jahr und für mich sind das mitunter die bestinvestiertesten 60 Euro, die ich ja im beruflichen Kontext ausgebe pro Monat. Bessere Insights bekommt ihr vielleicht nur noch auf dem Baby Gut Business Instagram Account. Spaß. Ganz viel Spaß bei der Folge jetzt. Die heutige Folge wird präsentiert von mir selber. An dieser Stelle ein kleiner Werbeeinschub für meine Business- und Laptop-Taschen-Kollektion in Kooperation mit dem nachhaltigen Lederlabel Maison Heroin. Ich habe in den letzten Monaten wirklich auf Hochtouren und unter Hochdruck daran gearbeitet. Und jetzt ist es endlich, das Launchdatum rückt näher, und zwar der 30.09. Da gehen insgesamt 9 verschiedene Kollektionsteile, die alle mehr oder weniger aufeinander aufbauen, online. Und ihr könnt euch jetzt schon über einen Pre-Shopping-Link, den ihr in den Shownotes findet, registrieren. Das heißt, ihr bekommt dann praktisch 24 Stunden Early Access, um die Kollektion sozusagen vor allen anderen shoppen zu können. Und ja, insgesamt, wie gesagt, 9 Teile. Die grauen Teile sind alle aus veganem Leder. Die schwarzen Teile, da habe ich leider meinen Qualitätsansprüchen genügendes veganes Leder gefunden. Deswegen habe ich mich dafür recyceltes Echtleder entschieden, aber alles super nachhaltig produziert. Die Teile kosten zwischen 279, das ist so das größte Setup, und 49 Euro. Und ja. Am Ende besteht die Kollektion als das Herzstück aus einer relativ großen Laptop-Tasche, in die eben auch konzernige Laptops reinpassen. Dells, ThinkPads und Co. Und alles, was man eben für seinen Business-Alltag braucht. Notizblock, Stifte etc. pp. Dann kann man das Ganze beliebig erweitern durch verschiedene Straps. Es gibt einen etwas sportlicheren mit Baby Gut Business Branding. Es gibt aber auch kleine Pouches, in die zum Beispiel Earpods oder vielleicht auch Kabelkopfhörer etc. reinpassen. Und die man aber auch beliebig an alle anderen Taschen zum Beispiel, oder mit anderen Taschen, die man schon hat, kombinieren kann. Es gibt einen super coolen Cardholder und Laptop-Sleeves. Also das heißt, wenn man schon eine größere Tasche hat und einfach nur sowas braucht, wo man seinen Laptop reinstecken oder reinschieben kann, um den zu schützen im Arbeitsalltag, haben wir dafür auch eine Lösung gefunden. Ich bin extrem stolz. Ich bin extrem gespannt, wie das bei euch ankommt. Ist Unisex auch, also schließt die Männer an dieser Stelle nicht aus. Und genau, schaut doch mal unter dem Link in den Shownotes und ich freue mich sehr. Ich bin ganz, ganz, ganz aufgeregt. Martin und Simon, ich freue mich total, euch für diesen Podcast begeistern zu können, denn ihr habt das jetzt gerade schon im Vorgeplänkel so ein bisschen durchblicken lassen. Die Parteien lesen euren Newsletter.
Das ist in der Tat so, ja, schon seit einigen Jahren. Also einige Abgeordnete, aber vor allem die Social-Media-Teams, genau.
Ja, eigentlich würde ich fast sagen, stellt euch doch am besten mal ganz kurz selber vor und macht mal ein bisschen Werbung für euch, denn das ist, ich bin ja auch großer Fan.
Ja, okay, die gerne. Werbung musst du machen, Martin, willst du anfangen?
Ja, vielen Dank für die nette Intro. Wir sind Simon und Martin. Mein Name ist Martin Fehrensen. Ich bin Gründer und Herausgeber vom Social Media Watchblog, einem Newsletter, der zweimal die Woche die wichtigsten News und Debatten rund um Social Media aufgreift und eben aber nicht nur abbildet, sondern wirklich auch einordnet. Und bei uns gibt es immer ein riesengroßes Aufmacherthema, in dem wir sehr, sehr genau erklären, was irgendwie gerade passiert. Und dann gibt es ganz viele News, so dass man eigentlich sich sozusagen darauf verlassen kann, wenn man unseren Newsletter liest, dann bekommt man alle wesentlichen Inhalte mit und kann selber vielleicht ein bisschen mehr off sein. Nee, wahrscheinlich nicht, aber sich vielleicht um andere Dinge kümmern, genau.
Also da hat Martin jetzt schon fast tief gestapelt, ne? Social Media Watchblog als Number One Source für jeden, der in Social Media Marketing arbeitet und irgendwie Berührungspunkte damit hat. Meine Meinung.
Nehme ich entgegen. Simon wahrscheinlich auch.
Ja, das ist sehr nett und schmeichelt uns natürlich.
Bin seit Jahren treue Abonnentin. Ich glaube, ich habe schon dreimal verlängert, das Jahresabo. Auch direkt Jahresabo abschließen, Leute, wirklich. Meine ich ernst. Okay, genug Werbung an der Stelle. Ihr seid für mich so die Koryphäen, wenn es um ja auch Aufklärung um Desinformation im Netz und so weiter geht. Da wollen wir später auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Aber ihr guckt euch ja bestimmt, und das weiß ich, weil es auch ein Briefing dazu gab, ein bisschen so an, was passiert denn gerade so vor der Wahl auf den Plattformen der einzelnen Kandidatinnen, überhaupt so im Social Web rund um Politik. Und deswegen mal so als Eingangsfrage ganz offen, was ist denn aktuell die wichtigste Ausdrucksplattform für PolitikerInnen? Ist es noch Twitter?
Ich finde das schwierig zu sagen, weil die Frage sehr pauschal ist, weil es ja, glaube ich, sowohl je nach Partei ein bisschen unterschiedlich ist, je nach Inhalt, den ich vermitteln will, und auch die Frage, wen will ich erreichen? Also wenn ich als PolitikerIn möglichst viele, zum Beispiel JournalistInnen mit einer Botschaft erreichen will, dann würde ich sagen, geht das vermutlich am besten auf Twitter, weil Twitter halt so eine Medien- oder Politikblase ist. Wenn ich gerade jüngere Menschen erreichen will, dann sollte ich auf Insta und auf TikTok aktiv sein. Und Facebook, obwohl ständig totgesagt, ist aber, glaube ich, immer noch nicht tot. Also wenn man sich zumindest die Summe der Interaktionen anschaut, dann ist es immer noch eine relevante Plattform und es ist ja immer noch, also auch das Netzwerk, wo die meisten Menschen in Deutschland einen Account haben. Und dementsprechend würde ich jetzt so versuchen zu differenzieren, also in Abhängigkeit von meiner Botschaft und von meinen Themen muss ich die richtige Plattform wählen.
Das ist eigentlich genauso wie bei allen anderen Dingen auch, die man kommunizieren möchte. Das hängt echt immer stark davon ab, welche Ziele verfolge ich und welche Zielgruppe möchte ich tatsächlich erreichen. Und dementsprechend muss ich dann auch die Plattform auswählen, dementsprechend muss ich die Formate auswählen. Und nichtsdestotrotz hat man natürlich aktuell irgendwie ein bisschen das Gefühl, Insta ist irgendwie the place to be, wo gerade am meisten zumindest investiert wird, auch sozusagen um die unterschiedlichsten Formate bedient werden. Ne, also Feedposts sowieso, aber eben auch Stories und auch Reels und auch kleine Videos, die da eben lanciert werden. Man hat so das Gefühl, da passiert gerade einfach am meisten.
Okay, aber würdet ihr sagen, wir sind schon so weit in Deutschland, dass man sagen kann, das haben die PolitikerInnen verstanden, dass sie diversifizieren müssen auf den Plattformen? So ein bisschen habe ich nämlich nicht das Gefühl gehabt. Also es wurde sich ja lange auf Facebook und Twitter so ein bisschen ausgeruht, glaube ich. Und das Insta-Thema ist ja wirklich neu und das merkt man auch.
Ja, das merkt man. Gleichwohl würde ich Ihnen schon zusprechen, dass Sie verstanden haben, dass Sie dort aktiv sein müssen, dass Sie diversifizieren müssen. Es mangelt oft an der Durchschlagskraft, weil eben die Teams nicht groß genug sind, sondern es gibt dann sozusagen wunderbar kluge Kolleginnen, die sich irgendwann gedacht haben, es wird auch spannend für eine Partei zu arbeiten und die wissen sehr genau, was sie machen. Sie wissen auch sehr genau, wie Social Media funktioniert. Sie brauchen aber natürlich die Womanpower, um eben auch diese Ziele dann verfolgen zu können und genau dort wird dann eben noch ein bisschen rumgeknapst. Also ne, wenn man sich irgendwie vorstellt, wie viele Plakate aufgehängt werden und wie viel Geld da wahrscheinlich investiert wird, wie viel Annoncen in Tageszeitungen geschaltet werden, wie viel man vielleicht für Fernsehwerbung ausgibt und dergleichen. Da stinkt Social Media wahrscheinlich noch ein bisschen ab, aber dass sie diversifizieren müssen, haben sie, glaube ich, sehr wohl erkannt.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, also ich glaube, dass wirklich mittlerweile bei nahezu allen PolitikerInnen die Botschaft angekommen ist, dass Instagram eine richtig relevante Plattform ist. Also es zeigen ja auch wirklich so jede Studie in den vergangenen Jahren, also verdeutlicht da diesen Trend. Die Frage ist halt dann, was daraus folgt. Also ja, mittlerweile sind wirklich fast alle Mitglieder des Bundestages, ich glaube, es sind dann annähernd 90% mittlerweile, zumindest mal bei Insta präsent, was aber noch nicht heißt, dass sie da irgendeine Form von Durchschlagskraft entwickeln oder wirklich plattformgerecht kommunizieren. Also es ist eher so ein, irgendjemand aus dem Team, vielleicht eine jüngere Mitarbeiterin, sagt mal, hey, melde dich da an, das ist übrigens wichtig, um junge Menschen zu erreichen. Dann meldet man sich da an und setzt 3 Beiträge ab und das war es dann auch. Aber ich glaube, also es wäre zu einfach gesagt, zu behaupten, deutsche Politiker haben Insta nicht verstanden. Dafür gibt es auch zu viele Best-Practice-Beispiele und ja, Leute, die das wirklich verstanden haben, wie man da kommuniziert. Und das ist, um schon mal vorauszugreifen, nicht nur eine Frage des Alters.
Okay, dann direkt rein jetzt. Wer ist denn dein Best Practice? Wer macht das denn? Wer gewinnt denn das Rennen im Social Media Kosmos für euch gerade?
Ja, wir tun uns ein bisschen schwer mit der Frage, weil wir da keine eindeutigen Favoriten ausmachen können. Wir haben aber tatsächlich sozusagen so ein paar Best-Practice-Beispiele mitgebracht. Kannst du gerne vortragen, Simon.
Ja, also wenn das Stichwort Rennen fällt, denkt man ja vermutlich eher an die aktuellen SpitzenkandidatInnen der Parteien. Die würde ich jetzt alle nicht als absolut perfekte Best-Practice-Beispiele bezeichnen. Das ist schon, ich finde, also natürlich, das ist alles professionell, weil die auch beraten werden, aber ich glaube, die holen noch nicht das raus, was auf der Plattform möglich wäre und nutzen noch nicht alle Möglichkeiten. Ich finde eher spannend, was los ist, wenn man sich dann so PolitikerInnen der, in Anführungszeichen, zweiten Reihe anschaut. Und da kann man sowohl, finde ich, die ganz alten oder zumindest ältere anschauen. Es gibt zum Beispiel 2 FDP-Politiker, die gingen jetzt auch in den vergangenen Monaten immer wieder durch die Medien, aber es ist trotzdem ganz interessant, sich anzuschauen, was Thomas Sattelberger und Wolfgang Heubisch auf TikTok veranstalten, weil die sind beide über 70. Und man sagt ja immer so, auf TikTok nur junge Menschen und sogar ich, also jetzt Anfang 30, habe manchmal so die Tendenz, oh Gott, noch eine Plattform, muss ich mich damit echt auseinandersetzen, das verstehe ich doch überhaupt nicht und so. Die sind halt mehr als doppelt so alt und kommunizieren da wirklich erfolgreich und haben auch eine große Reichweite und ich finde das cool, was die da machen. Also ich glaube, da können sich eben auch halb so alte PolitikerInnen bei denen was abschauen.
Darf ich da ganz kurz reingrätschen mit einer anderen Frage?
Sehr gerne.
Was denkst du denn, Simon, wer betreut denn diese Accounts? Das machen die ja nicht selber, oder?
Also bei Wolfgang Heubisch weiß ich es nicht, bei Thomas Sattelberger bin ich mir ziemlich sicher, dass er das zum Teil schon selbst macht. Also so, ich kenne den ein bisschen von meiner alten Uni am Bodensee, weil der da ab und zu auch dort war. Natürlich weiß ich nicht, wie dann täglich die Content-Produktion bei dem abläuft und ob der das selbst mit seinem eigenen Smartphone macht. Aber ich glaube, dass das schon jemand ist, der im Kopf jung geblieben ist und das auch verstehen will und sich darauf einlassen will. Also ja, vermutlich oder mit relativ großer Sicherheit nicht komplett allein, aber ich finde das von außen auch schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube, also wenn man sich das anschaut, so, der ist im Kopf flexibel geblieben, der hat da Lust drauf, der lässt sich drauf ein. Ich glaube, er verbringt auch ein bisschen Zeit auf TikTok. Quasi nur, wenn man gebrieft wird von jemand und man die Plattform so gar nicht kapiert, dann ist es, glaube ich, überhaupt nicht möglich, auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Also ist das so eine Frage, die ich mir im Vorfeld total häufig gestellt habe, als ich mir die Accounts angeschaut habe von den Spitzenkandidaten zum Beispiel. Ich finde, da merkt man ganz deutlich so, wer beschäftigt sich mit der Plattform, wer nutzt irgendwie auch die Oberflächen aus, die mit sich bringt und bei wem sieht das so aus, als ob tatsächlich doch eine Agentur dahinter einfach die Wahlbotschaften aus dem Parteiprogramm nimmt, in so eine CI-konforme Grafik bastelt, das Gesicht drüber klatscht und dann einfach postet und sich wundert, warum das dann irgendwie keinen interessiert. Ne? Also ich glaube, man sieht schon den Unterschied oder man hat so ein Gefühl dafür, auch als jemand, der vielleicht nicht in der Branche arbeitet. Aber bei Thomas Sattelberger weiß ich es tatsächlich, dass es eine Agentur ist. Und die nennt sich Project Z. ist von einem Freund von mir tatsächlich oder aus meinem Netzwerk jemand, der die gegründet hat, der die verlassen hat für einen anderen Job. Aber ich habe extra im Vorfeld gefragt, ob ich das sagen darf, weil das wäre nämlich auch mein Best Practice gewesen, witzigerweise. Der filmt das alles selber mit dem Smartphone und die bereiten das dann für den auf und die posten dann zum richtigen Zeitpunkt und so weiter und machen so ein bisschen Community Management. Aber das darf man schon öffentlich so sagen. Und aber nichtsdestotrotz ist das der Prozess angestoßen worden von ihm selber natürlich. Der ist hingegangen und hat gesagt, hey, ich will da jetzt was machen und wer kennt jemanden, der mir helfen kann, so das zu verstehen. Und ich glaube auch, dass er selber trotzdem am Drücker ist. Also genau, der twittert ja auch selber zum Beispiel.
Das meinte ich, also quasi, das ist nicht eine externe Beratung, die auf ihn zugeht und sagt, du, hör mal, TikTok ist wichtig, du musst da jetzt präsent sein, sondern ich finde halt so, wenn man sich die Accounts anschaut, bekommt man irgendwie ein Gefühl dafür, ist es ein Impuls, der von den PolitikerInnen selbst ausgeht, weil sie da präsent sein wollen, oder ist es halt was von außen an sie herangetragen wird?
Ja. Ich habe immer so ein bisschen im Vorfeld die Performance und die allgemeine Tonalität und so weiter von den einzelnen SpitzenkandidatInnen angeguckt.
Olaf Scholz ist jedenfalls auf Instagram aktuell der Verlierer unter den dreien. Er hat nur 44.000 Follower, hat dafür aber 1230 Beiträge veröffentlicht. Er zeigt sich grundsätzlich vom Inhalt etwas gemischter als Laschet, aber nicht so menschennah wie Baerbock zum Beispiel. Postet dafür aber täglich im Feed und nutzt auch die Story-Funktion, um seine öffentlichen Auftritte zu zeigen. Das aber wenig durchgestylt, dafür immerhin halt mal mit einer anderen Schrift oder mit einer Ortsangabe, weil man merkt schon, so viel Mühe steckt da nicht drin unbedingt. Er postet auch regelmäßig Videos, die sind nicht alle barrierefrei. Gerade Reden und Talks, Interviewmitschnitte sind leider oft ohne Untertitel. Er postet vor allem gerne seine eigenen Tweets auf Instagram. Grundsätzlich im Vergleich zu Laschet zum Beispiel auch ist die Tonalität etwas lockerer und nicht so bemüht. Im Schnitt haben seine Posts so zwischen 1000 und 3500 Likes, was im Verhältnis zu den Followern gar nicht mal so wenig ist. Die Kommentare liegen im Schnitt zwischen 1200 und 3500 Kommentare, also zwischen 2,7% und 7,9% Engagement Rate. Seine zwei best-performendsten Beiträge waren für mich keine Überraschung. Die sind nämlich besonders menschennah. Und zum Beispiel ist das ein Post, wie er einem Jungen in sein Freundschaftsalbum geschrieben hat oder wie er ganz locker und lässig auf einem Fahrrad unterwegs interviewt wurde. Denn das ist natürlich das, was auch auf einer Plattform wie Instagram besonders gut funktioniert. Menschennähe, Emotionen, wenig gestaged, wenig Wahlplakat und einfach ganz natürlich beziehungsweise privat vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad. Von der Tonalität her halten sich Kritik und Support praktisch die Waage in seinen Kommentaren. Im Vergleich zu Baerbock kriegt er aber schon einiges mehr an Gegenwind. Aber im Vergleich zu Laschet wiederum kriegt er auch viel Support.
Was mich immer getragen hat in all den Jahren, ist das Wissen darum, dass das sogar viele immer so gesehen haben, die nie SPD gewählt haben.
Also das haben Sie nie vergessen all die Jahre. Ich meinte jetzt vergessen, so im Gegensatz zu den Treffen mit den Cum-Ex-Bankern.
Armin Laschet dümpelt hier im Mittelfeld im Vergleich zu den beiden anderen. Er hat 75.000 Follower, postet fast täglich im Feed. Fun Fact, er ist der einzige Kanzlerkandidat, der die Nachrichtenfunktion bei Instagram auf die Stories ausgestellt hat. Also an ihn kann man sich nur, von ihm kann man nur empfangen und wenig selber senden. Er hat als einzigen Christian Lindner als anderen Kanzlerkandidaten abonniert. Im Vergleich zu Annalena Baerbock hat Laschet eine viel distanziertere Bildsprache. Das heißt komplett CI-konform, Grafiken. Er kopiert praktisch seine Wahlplakate einfach ins Netz und er selber steht immer im Fokus, ist viel alleine und grundsätzlich sehr, sehr präsent. Also das macht den Account im Grunde total unnahbar und wenig bürgernah, würde ich sagen. Seine Captions sind auch im Vergleich zu den anderen beiden deutlich kürzer gefasst. Er widmet sich dabei aktuellen Themen rund um seinen Wahlkampf, seine Agenda. Also er weicht wenig von dem ab, was man auch so sonst öffentlich von ihm mitbekommt. Jeder Post und jede Caption klingt wie ein Auszug aus seinem Wahlprogramm. Versprechen und Ziele. Sein meist geschriebener und diktierter Satz an dieser Stelle auf seinem Account ist übrigens: Es darf kein Weiter-so geben. Die Likes auf seine Beiträge variieren zwischen 1000 und 3500 Likes, also sehr ähnlich wie bei Scholz, und haben eine Engagement Rate zwischen 1 und 4%, was gar nicht mal so schlecht ist.
Er ist dafür aber derjenige, der am allermeisten Gegenwind und Kritik in den Kommentaren einstecken muss. Er wird da zum Beispiel als Clown bezeichnet, auf seine Fehltritte hingewiesen. Es gibt sogar einen eigenen Hashtag, der heißt Laschet verhindern. Das heißt also, 2/3 seiner Kommentare sind eher negativ.
Das hat doch damit nichts zu tun.
Doch?
Nein.
Doch.
Nein. Das hat damit auch zu tun.
Ja doch, gut, dass du es sagst.
Ja.
Laschet ist zu 1% ein bisschen wie Trump. So, wenn man jetzt nicht seiner Meinung ist oder ihn so ein bisschen ins Wort fällt, dann...
Ja, vollständig. Kann sich ins Wort. Was ich ausreden kann, sich auch ausreden kann.
Zu 1%. Nicht gefährlich. Zu 1%. Zu 1% ist er auch ein bisschen wie Klaus Kinski.
Als ich 33 Jahre war, bin ich in die Politik gekommen. Da habe ich keine Nebenjobs gehabt. Weil ich das nicht gehört.
Zu 1%. Nicht gefährlich. Die Scheiße ist nur, das ist richtig kacke und das wird ihm zum Verhängnis werden bei der Bundestagswahl. Die Scheiße ist, er ist halt zu 98% Armin Laschet.
Werden Sie ihn wählen?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich generell die CDU nicht wähle.
Aber ich könnte Ihnen einen Anreiz setzen. Wenn Sie Armin Laschet wählen im September, ist er weg aus NRW.
Das ist ein gutes Argument.
Annalena Baerbock gewinnt das Rennen, auf jeden Fall, wenn es um die Anzahl der Follower geht. Sie hat sage und schreibe 271.000 Instagram-Follower und hat dafür insgesamt 300 Beiträge online. Sie postet relativ regelmäßig im Feed, im Abstand von so 1 bis 5 Tagen, manchmal sind es auch mehr. Sie nutzt wirklich auch Oberflächen wie IGTV und Reels. Sie nutzt auch Stories für sich und postet dann regelmäßig auch ihre öffentlichen Auftritte oder wenn sie irgendwo zu Gast ist, zum Beispiel im Fernsehen bei RTL. Außerdem beantwortet sie auch Q&A-Fragen und ruft also wirklich, also engaged wirklich mit der Community und nutzt Instagram nicht nur als Senderkanal, sondern empfängt auch Fragen und beantwortet diese. Was sie vor allem zu Scholz und Laschet unterscheidet, ist, dass sie in der Caption in der Ich-Form schreibt und jedes Mal eine kleine emotional angehauchte Geschichte dazu. Da tauchen dann zum Beispiel auch mal Sachen auf, die etwas persönlicher sind oder ja, die eine gewisse Form von Storytelling sogar mitbringen. Ich gebe euch ein Beispiel. Sie ist zum Beispiel einmal in einen Hochzeitstag, eine Diamantenhochzeit hineingeplatzt und hat dann sozusagen das auch auf ihrem Account mit dem alten Ehepaar gemeinsam thematisiert. Sie zeigt sich insgesamt mit viel Menschennähe und ist sehr greifbar für ihre Follower. Sie hat nicht nur allglatte Fotos von Fotografen und ja, diese typischen Wahlplakate übertragen ins Netz, sondern spricht und kommuniziert da sehr, sehr authentisch. Die Likes pro Post, also die grundsätzliche Engagement Rate, ist dementsprechend auch hoch, relativ hoch. Zwischen 5.000 bis 23.000 Likes bekommt sie im Schnitt auf ein Foto. Auch hier ein deutlicher Unterschied zu den beiden anderen Kandidaten. Ihre Kommentare sind inhaltlich tatsächlich eher positiv gefärbt. Natürlich sind da auch Ausreißer dabei, natürlich gab es da und wann auch viel Gegenwind, aber insgesamt ist die Tonalität eher positiv bestärkend. Auch ist sie die Einzige, die auf eine grundsätzliche Barrierefreiheit ihrer Posts achtet. Das ist nicht überall der Fall, aber wirklich die wichtigsten Stories sind immer untertitelt und transkribiert. Ja, und sie gendert natürlich.
Ich weiß nicht, habt ihr auch schon mal reingeguckt? So, wer macht es denn von den dreien, sag ich mal, aus dem Triell, aus dem Berühmten irgendwie so am besten? Also entlang der Zahlen spricht das natürlich irgendwie alles für Annalena Baerbock, aber vielleicht habt ihr ja irgendwie noch eine Meinung zu den einzelnen Spitzenpositionen.
Na, ich glaube, bei den Accounts von den Kanzlerkandidatinnen zeigt sich so ein bisschen, wer in welcher Zielgruppe gerade performt. Ne? Also wir haben irgendwie die Grünen mit Annalena Baerbock sozusagen mit einer starken jungen Wählerschaft, die auch eben stark die sozialen Medien nutzt, um sich zu informieren, um sich zu artikulieren und eben dann eine Kandidatin wie Annalena Baerbock dort auch reüssiert und auch mit sehr, sehr sozusagen, ja, auf sie zugeschnittenen Posts arbeitet. Ehrlich gesagt finde ich aber als Informationsnerd das Profil von Olaf Scholz bei Instagram zum Beispiel viel besser. Warum? Weil er die Insta-Highlights nutzt, um mal direkt auch auf inhaltliche Punkte zu sprechen zu kommen. Das machen die anderen überhaupt nicht. Da geht es so typisch in Insta-Manier, hier ich und da bin ich auch nochmal und da war ich mit dem und dem unterwegs. Ganz oft auch so immer noch so nervige Arbeitsnachweise, also so nach dem Motto, ich war hier auf einer Veranstaltung, ich habe hier etwas eröffnet, ich habe hier jemanden gesprochen. Super lame. Und Scholz macht das auch. Allerdings hat er tatsächlich als einziger, wirklich so, wenn man sein Profil dann anklickt, auf einen Blick Themen parat, die eben aufzeigen, für welche Politik steht er. Und alleine das ist ja schon mal fundamental wichtig, weil ansonsten habe ich wirklich nur so ein, kriege ich so was Gefühliges, so, ja, okay, die sieht irgendwie nett aus, ja, der sieht irgendwie ganz so aus, als hätte die, würde das vielleicht mit der Wirtschaft hinkriegen, keine Ahnung, so was man halt so dann suggeriert bekommt durch so bestimmte Fotos. Und genau, das fand ich bei Scholz irgendwie ganz gut gemacht, dass sie sozusagen dann eine Facette, eine Spielart von Instagram eben nutzen, um zum Beispiel Leute auf die Inhalte zu stoßen, für die Scholz steht. Und genau, ansonsten, ich finde, also so, klar, Laschet ist Laschet, so, der macht halt sein, ist halt sein sehr etwas dröge in der Darstellung, versucht aber natürlich irgendwie freundlich rüberzukommen. Bei Scholz ist das Ganze sehr staatsmännisch und Annalena Baerbock ist irgendwie jung und dynamisch, aber das bringt mir doch nichts. Also dieses Bild kriege ich doch permanent überall vermittelt, dafür brauche ich soziale Medien nicht sozusagen. Also von daher ist schon spannender, was ich wirklich an Inhalten auch geliefert bekomme.
Mal davon abgesehen, ist euch denn irgendein vielleicht besonders absurder, lustiger, verrückter, danebener, unterhaltsamer Post, egal wo, eines Politikers, einer Politikerin im Gedächtnis geblieben in den letzten Wochen? Weil ich habe einen. Ein Liebling.
Ich habe tatsächlich keinen, also nicht den einen Lieblingspost, aber ich habe einen Account, auf dem man sehr viele dieser zumindest leicht absurden oder schrägen Posts findet. Das ist der Insta-Account von Kerstin Kassner. Das ist eine linken Politikerin aus dem Wahlkreis Rügen. Sie sitzt auch im Bundestag für die Linke. Heißt auf Insta Leave No One Behind. Und quasi ihr ganzer Account strotzt vor etwas abseitigen Postings. Es sind ganz viele Memes, viel Content, der davor auf Reddit oder auf Twitter viral ging, teilweise auch Screenshots von irgendwelchen viralen Inhalten. Also jetzt ein Beispiel, das war ein Foto, was vor einigen Tagen auf dem deutschen Subreddit viral ging. Vom Wahlkampfstand der AfD in Bochum war das, glaube ich. Das ist eine Person, die so mit einem ganz Körper-Emoji bekleidet ist quasi. Es ist ein großer Kackhaufen. Und in diesem Kostüm rennt diese Person an dem AfD-Wahlkampfstand herum, was sehr lustige Fotos produziert hat. Auf Reddit fanden das jedenfalls sehr viele Menschen sehr lustig und Kerstin Kassner offenbar auch. Dementsprechend hat sie das dann auf Insta cross gepostet. Und das hat natürlich da auch super funktioniert. Also irgendwie mehr als 100.000 Likes und solche Inhalte gibt es da ständig.
Okay, müssen wir mal reinschauen. Ich habe auch einen Liebling und zwar ist es ein Tweet von Markus Söder am 21. August, also noch nicht lange her, den ich erst für einen Scherz, ich dachte, es wäre ein Meme, aber das denke ich oft bei Markus Söder, aber es ist kein Meme. Und ich verlese, wir sind bereit, Ausrufezeichen. Es ist Zeit, endlich zu kämpfen. Wir wollen für Deutschland keine Ampelkoalition und kein Linksbündnis. Wir haben keinen Bock auf Opposition. Unser Motto lautet Stabilität und Erneuerung. Souverän und engagiert, sexy und solide zeigen wir, was wir können. Punkt. Und das ist so mein Lieblings-Söder, aber es gibt sehr, sehr viele gute Söder-Sachen. Also auch auf, er hat jetzt vor ein paar Tagen die 300.000 Follower geknackt auf Insta und hat auch einen großartigen Post abgesetzt. Er hat immer so, der tendiert zu verrückten Tassen. Der integriert immer so verrückte Tassen mit Aufschrift, die wiederum auch ein Meme an sich sind. Also er macht so viele Metaebenen auf, die total bekloppt sind. Aber der Tweet, der ist doch, nee, der top nix. Das ist mein Favorite, muss ich einfach sagen. Ich kurz überlegt, ob ich meine Instagram-Bio ändere in sexy und solide, aber...
Ja, ich glaube, wenn man über unfreiwillige Komik spricht, dann fallen mir schon noch einige Beispiele ein. Aber so nochmal zu Markus Söder. Ich glaube, also ich bin nicht die Zielgruppe, muss ich offen sagen, sowohl inhaltlich nicht als auch von der ganzen Art her. Aber ich glaube, der bedient dann die Menschen, die sich für CSU-Politik interessieren, dann doch wieder ganz gut. Auch zum Beispiel dieser Wahlkampfspot, das Video, was vor kurzem rumging, was sie produziert haben, ist, also mich würde es nicht dazu bringen, CSU zu wählen, aber ich glaube, oder halt dann Union, CDU, aber ich glaube, bei vielen Menschen kommt das gut an. Also so, der weiß sehr genau, was er macht und ist auf diese Art dann doch relativ erfolgreich.
Ganz kurze Werbeunterbrechung für Blinkist.
Und zwar haben die sich jetzt vor der Wahl nochmal was ganz Besonderes einfallen lassen. Es gibt aktuell 70 Wissensblinks umsonst. Also geballtes Sachbuchwissen in 14 Sekunden Zusammenfassung. Damit wir ja im besten Fall alle eine fundiertere Wahlentscheidung zu gewissen Themen treffen können. Diese Blinks findet ihr dann in der App thematisch sortiert. Ich lese einfach mal ein paar vor. Und das sind so kuratierte Listen, die praktisch dann alle ein Thema behandeln, aber aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wir haben hier einmal Digitalisierung verstehen, Zukunft der Arbeit verstehen, Klimaschutz, Integration und Migration, Demokratie und Wirtschaft. Steuern und Finanzen sind auch dabei. Mein persönlicher Liebling oder meine Lieblingsliste war die Integration und Migration verstehen. Da sind unter anderem Titel dabei wie Exodus, die Getriebenen, Deutschland im Blaulicht, Refugees Welcome, eure Heimat ist unser Albtraum, was natürlich schon sehr strong ist, aber kann ich total empfehlen, ist von Hengame. Ja, und noch 5, auch Islam verstehen und so weiter. Also wenn man diese Blinks, glaube ich, einmal durchgearbeitet hat, ist man ziemlich gut im Thema. Und das eben, ja, innerhalb von kürzester Zeit. Ich hab's geliebt, ich fand's super toll. Ihr bekommt weiterhin auch 25% auf das Jahresabo bei Blinkist unter dem Link www.blinkist.de/babygutbusiness.
Wenn wir über die Wahl sprechen, beziehungsweise was vielleicht auch in den nächsten Wochen noch so passiert, dann kommt man an dem Thema Fake News und Desinformation leider nicht vorbei. Vielleicht, bevor wir da tiefer reingehen, es kam eine Frage gestern ploppte in meinen Instagram Direct Messages auf und ich glaube, das müssen wir vielleicht an der Stelle ganz kurz einmal klarstellen. Ist Parteiwerbung im Sinne von Ads schalten in Deutschland erlaubt, ja oder nein?
Auf Social-Media-Kanälen?
Auf Facebook-Produkten, sagen wir mal so.
Also ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Und das Gleiche gilt auch fürs Fernsehen. Da gibt es allerdings sehr klar definierte Räume und auch sehr klar definierte sozusagen Regeln, wie oft eine Partei dort zu sehen sein darf. Diese strengen Regeln gibt es so in den sozialen Medien eben nicht. Ne? Also wir kennen das irgendwie, wenn wir Tagesschau einschalten oder was, dann kommt da 5 Minuten vorher ein Spot von irgendeiner Partei und man denkt, ach huch, das na gut, alles klar. Und dann gibt es immer diesen Abspann dazu. Das war Wahlwerbung und der Sender steht damit und so weiter, darf die Partei sozusagen hier an dieser Stelle werben. Und dieses Recht wird eben allen anderen auch zugesprochen, allerdings eben nur in diesem definierten Raum und in sozialen Medien. Klar, also da können die rausballern, wie sie lustig sind, oder Simon?
Ja, genau das. Und das war ja auch quasi überhaupt erst der Grund, warum über dieses Thema politische Werbung, vor allem auf Facebook, aber auch auf anderen Plattformen, seit Jahren ziemlich intensiv diskutiert wird. Also gerade wenn wir in die USA schauen, ist da ja doch extremer Wildwuchs. Und es war lange Zeit auch super intransparent, weil überhaupt nicht klar war, welche Parteien, oder in den USA ist das Thema nochmal ein bisschen anders. Da gibt's ja dann nicht nur Parteien, die diese Werbung schalten, sondern halt auch irgendwie PACs, also quasi Organisationen der Parteien, die für die Wahlkampf machen. Und man wusste überhaupt nicht, wie viel Dutzende, Hunderte Millionen fließen da von wem in den Wahlkampf. Dann gab es noch Probleme mit Dark Ads. Ich gehe da jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Wobei man auch sagen muss, dass die Plattformen, also zum Beispiel Facebook, da in den vergangenen Jahren nach der heftigen und meines Erachtens auch berechtigten Kritik sich schon verändert haben und es gibt zumindest ansatzweise Transparenz. Also es gibt jetzt sowas wie die Ad Library, also die Werbebibliothek heißt es, glaube ich, auf Deutsch, wo man nachschauen kann, welche Parteien und welche PolitikerInnen oder generell halt Facebook-Seiten für Werbung schalten und welche Inhalte sie damit boosten. Und das ist öffentlich, kann sich jeder anschauen. Wenn man einfach Facebook Werbebibliothek sucht, findet man die. Es gibt, glaube ich, immer noch genug Möglichkeiten, das zu verschleiern. Und meines Erachtens ist das noch nicht genug Transparenz. Und da wären auch noch quasi unabhängige Einblicke von Dritten, zum Beispiel von ForscherInnen, angebracht. Aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
Vorsicht, jetzt kommt persönliche Meinung von mir. Ich finde das sogar, ich würde sogar noch einen viel weiteren Schritt gehen und sagen, das dürfte es eigentlich gar nicht geben. Also das müsste verboten sein, oder? Also ich weiß nicht, wie seht ihr das? Das ist ja so ein bisschen das Prinzip, der am längeren Geldarm sitzt, gewinnt. So. Und der wird am meisten gesehen, der erzeugt am meisten Buzz und Sichtbarkeit im Netz. So, weil wir alle wissen, damit wird es garantiert auch gesehen. Ne? Das unterscheidet sich ja ganz klar von dem Organischen, was die auf ihren privaten oder auf ihren öffentlichen Profilen so posten.
Ich bin hin und her gerissen bei der Frage. Also diese Forderung gab es jetzt gerade vor einem Jahr eben im Vorfeld der US-Wahl sehr häufig, dass Facebook doch bitte, so wie das manche andere Plattformen auch machen, entweder politische Werbung komplett verbieten müsse oder zumindest sie Fakten checken. Weil auch das macht Facebook ja nicht. Es ist sogar noch ein bisschen mehr. Politische Werbeanzeigen sind bei Facebook explizit von Faktenchecks ausgenommen. Das heißt, die Faktencheck-Organisationen, mit denen Facebook zusammenarbeitet, dürfen diese Werbepostings nicht prüfen. Und sie werden dann auch nicht mit Hinweisen versehen, auch nicht gedrosselt. Das heißt, überspitzt gesagt, können quasi PolitikerInnen dafür bezahlen, dass Lügen mehr Menschen erreichen. Das finde ich in der Tat ziemlich problematisch. Ich bin aber nicht sicher, ob ich bei der Forderung mitgehen würde, politische Werbung in sozialen Medien komplett zu verbieten, weil es auch sehr viele Studien gibt, dass davon gerade kleinere Accounts und PolitikerInnen, deren Stimmen noch nicht so in der Öffentlichkeit sind, profitieren. Also zum Beispiel ein Donald Trump hat dieses Geld und diese Werbung gar nicht unbedingt nötig. Der erreicht sowieso seine Zielgruppen. Aber eben, ja, also kleinere Parteien oder in den USA gibt es ja nur zwei Parteien, dann halt nicht so bekannte PolitikerInnen, die auch vielleicht auf Nischen-Themengebieten Wahlkampf machen, dringen sonst gar nicht mehr durch. Also ich glaube, da muss man die Vor- und Nachteile sehr gut abwägen. Ich fände tatsächlich mehr Transparenz wichtig, also dass sehr, sehr klar nachvollzogen werden kann, wer, warum, wie viel Geld ausgibt, und Faktenchecks.
Und dann muss man auch ergänzen, zeigt ja eigentlich sozusagen auch die aktuelle Gemengelage, dass Geld an der Stelle gar nicht entscheidend ist, weil auf Facebook zum Beispiel reüssiert ja die AfD am allermeisten mit ihren Inhalten. Und warum machen sie das? Weil sie menschenfeindlichen Scheiß dort posten und eben das ganz vielen Leuten leider Gottes gefällt und es dadurch sozusagen reingetragen wird in die weiteren Netzwerke und es dadurch die Runde macht. Und es ist nicht deshalb, weil sie da besonders klug jetzt auch noch irgendwie mit Boostings operieren würden. Und die anderen Parteien, die sicherlich durchaus Geld in die Hand nehmen, jetzt auch für das Beispiel Facebook, sind da meilenweit hinterher und schaffen es nicht, mit Geld sozusagen da aufzuholen. Also es ist dann bei politischen Inhalten häufig doch tatsächlich auch noch dann das Organische, was noch funktioniert.
Okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Das finde ich spannend. Also ich hätte schon vermutet, dass das jetzt auch irgendwie vehement genutzt wird, irgendwie, weiß ich nicht, Story-Ads auch mal irgendwie auszuprobieren, was funktioniert ja extrem gut und so teuer am Ende ist es ja dann gar nicht. Aber finde ich spannend, dass ihr glaubt, dass das Organische eher so...
Über Insta kann ich nichts Genaues sagen, was da die Werbeausgaben angeht, aber zumindest auf Facebook ist die AfD jetzt auch definitiv nicht die Partei, die da am meisten ausgibt. Und wenn wir in die USA schauen, dann war es jetzt auch nicht so, dass Donald Trump da quasi den Social Media Wahlkampf gewonnen hätte, auch bei der vergangenen Wahl 2016 nicht, weil er am meisten Geld dafür ausgegeben hat, sondern weil halt einfach seine Inhalte am besten zu der Funktionslogik von sozialen Medien passen. Sie sprechen halt Gefühle an und oft Wut und Hass und das funktioniert halt. Da kann man dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene über die Verantwortung von diesen Plattformen reden. Aber ich glaube tatsächlich, dass Geld in dem Fall nicht das vorrangige Problem ist.
Und darüber hinaus gibt es noch diese Thematik, dass wir von außen ja auch tatsächlich gar nicht hundertprozentig wissen, wie Inhalte wirklich zirkulieren auf der Plattform. Wir haben einerseits natürlich Indikatoren, Zahlen zu Likes und Shares und so weiter. Das zeigt ja aber noch lange nicht, welche Inhalte wirklich am meisten bei den Menschen landen. Facebook wird auch in diesem Zusammenhang nicht müde, das zu betonen, weil es natürlich immer wieder Diskussionen dazu gibt, so nach dem Motto, ja, und es ist irgendwie so Schleuder von Hasspostings und immer gehen irgendwie die schlimmsten Artikel viral und würden die meisten Leute dann mit ihren Botschaften beglücken können etc. Und Facebook hält immer dagegen, na, das stimmt nicht, nur weil etwas sozusagen vielfach geteilt wird, heißt noch lange nicht, dass es am meisten Sichtbarkeit erfährt, sondern das können eben auch andere Artikel sein, die wir aber von außen, und da kommen wir sozusagen zu diesem Dilemma, in dem wir als kritische Öffentlichkeit dann stehen oder so Leute wie Simon und ich, die das auch beruflich sich anschauen, wir können da nicht reingucken, können da nicht unter die Motorhaube gucken und wir stehen da sozusagen vor so einer Blackbox und wissen nicht so ganz genau, was da eigentlich passiert.
Nur mal ganz kurz so ein dystopisches Gedankenspiel, weil der letzte Podcast, der bei Baby Get Business veröffentlicht wurde, ging um das Thema diese ganzen Trash-Brands auf Instagram, die praktisch ihre kompletten Marketingausgaben auf soziale Netzwerke konzentrieren, insbesondere Instagram und TikTok. Ja, also die geben extrem viel Geld für Influencer-Marketing aus, die geben extrem viel Geld für Ads aus und so weiter. Wenn man das weiterdenkt, sind ja PolitikerInnen oder Parteien besser gesagt auch wie kleine Unternehmen, die genauso funktionieren, am Ende auch skalieren im Sinne von, sie wollen möglichst viele Meinungen auf ihre Seite ziehen. So. Ich glaube schon, dass das funktionieren könnte. Also wenn jetzt irgendwie eine Partei käme, die absonderlich viel Geld aus welchen Ländern oder aus welchen Unternehmen auch immer als Spenden bekämen und richtig, richtig viel Ads schalten und irgendwie, weiß ich nicht, ganz viel Buzz auf Social Media kreieren, dadurch, dass sie einfach das sozusagen als ihr Skalierungstool nutzen. Ich glaube schon, dass das irgendwie bis zu einem gewissen Grad dadurch sehr bekannt werden könnte und auch mit Trash im Zweifel.
Ich stimme dir zu, wenn du sagst, das könnte bekannt werden. Ich weiß bloß nicht, ob es dazu führt, dass es auch erfolgreich ist. Und erfolgreich für eine Partei heißt ja nicht, viele Menschen kaufen mein Produkt, sondern viele Menschen geben mir ihre Stimme. Und da fehlt mir bisher halt immer noch die Evidenz, dass das wirklich passiert. Also wenn wir jetzt 5 Jahre zurückschauen und auf 2016 schauen, dann gab es da ja auch ganz viel Graune und Cambridge Analytica und böse Dark Ads. Und deshalb hat Trump die Wahl gewonnen. Und so am Ende gibt es immer noch nicht die eine Studie, die das in irgendeiner Form nachweist. Also es gibt immer, also viele Menschen schlagen sich die Hände über den Kopf und sagen, oh, soziale Medien sind gefährlich und da kann man Stimmungen beeinflussen. Aber wie viele WählerInnen dann wirklich ihre Entscheidung an der Urne davon abhängig machen, ist noch ziemlich unklar. Und ich bin auch nicht sicher, ob quasi pure Reichweite auf Insta dann sofort in Wahlerfolg resultiert. Also da würde ich jetzt erstmal so, ich verstehe diese Vorsicht, ich will das auch überhaupt nicht kleinreden, aber da würde ich jetzt erstmal abwarten, kommt sowas dann wirklich, bevor ich jetzt den Teufel an die Wand male.
Ja, wir wollen auch gar keine schlafenden Hunde wecken an dieser Stelle. Bloß niemanden auf blöde Ideen bringen. Apropos Studie, jetzt habt ihr in einem der vergangenen Briefings, wo ihr euch irgendwie auch nochmal ganz intensiv mit dem Thema Desinformation beschäftigt habt, einen Report von Avas unter die Lupe genommen, der diesen sehr tragischen Titel trug, wie ich fand, Deutschlands Desinformationsdilemma 2021. Ich zitiere mal frei daraus, die Bundesrepublik läuft Gefahr, in die Fußstapfen der USA zu treten, wo Trumps Tweets, ob wahr oder falsch, von den Mainstream-Medien weit verbreitet wurden. Wie würdet ihr denn die aktuelle Situation in Deutschland einschätzen? Wie schlimm steht es um Desinformationsverbreitung bei uns? Sind wir da schon so von betroffen wie die USA 2016, 17?
Da würde ich ziemlich klar sagen, nein. Ich stimme dem Zitat insofern zu, als dass ja Christoph Schott, von dem das stammt, das ist der Kampagnendirektor bei Avas, dass er sagt, läuft Gefahr. Und ich glaube, ja, man muss da irgendwie aufpassen. Aber ich sehe das Problem noch nicht als so relevant wie in den USA. Plus, was er da gesagt hat, hat sich ja auch eher auf eben klassische Medien bezogen. Also er hat den Begriff Mainstream-Medien benutzt, den mag ich nicht so gern, weil das ein Ausdruck ist, den sonst eher oft extrem Rechte benutzen. In den USA ist es weniger verfänglich auf Englisch, aber auf Deutsch ist das ziemlich uncool. Deshalb spreche ich da von klassischen oder von seriösen oder etablierten Medien. Und was Avas gemacht hat, ist sich anzuschauen, welche Verantwortung tragen eben, also öffentlich-rechtliche Fernsehsender und private Fernsehsender und große etablierte Zeitungen, wenn es um die Verbreitung von Desinformation geht. Und das fand ich total interessant, weil halt der Diskurs seit vielen Jahren immer so geht, JournalistInnen zeigen mit dem Finger auf Facebook oder auf andere Plattformen und sagen, das ist alles ganz, ganz schlimm und da müssen wir jetzt regulieren, die müssen irgendwie mehr tun und sich selbst schauen sie oft nicht an. Und diesen blinden Fleck nimmt der Report so ein bisschen in den Blick. Und das finde ich mal eine sinnvolle Entwicklung.
Und welche Parteien agieren jetzt hier am stärksten? Also welche Kandidaten, Kandidatinnen sind am Ende am meisten von Fake News betroffen? Also über sich? Über wen wird irgendwie am meisten Quatsch verbreitet?
Das ist tatsächlich ziemlich eindeutig. Also wenn man jetzt auf die drei SpitzenkandidatInnen schaut, dann ist das mit großem Abstand Annalena Baerbock. Und dann noch so ein bisschen Laschet, und über Scholz war kein einziges Desinformationsnarrativ im Umlauf. Allerdings muss man relativierend dazu sagen, dass die Sample Size nicht riesig war. Also die ForscherInnen von Avaaz haben sich insgesamt ungefähr 800 Faktenchecks angeschaut. Von denen haben sich 85 auf eben diese drei PolitikerInnen bezogen. Also ich würde es jetzt nicht überbewerten, aber ich finde die Tendenz, also Desinformation richtet sich vor allem gegen Annalena Baerbock, die ist dann doch so eindeutig, dass man diese Aussage guten Gewissens treffen kann. Und für mich kommt das auch absolut null überraschend.
Mich hat es auch nicht überrascht. Und es ist ja auch, ohne dass ich da jetzt irgendwie eine Studie direkt aus der Hosentasche ziehen kann, trotzdem ein Fakt, dass Frauen im Netz eher oder häufiger von Hassrede, Misogynie und so weiter betroffen sind als Männer. So. Und deswegen überrascht es mich irgendwie auch nicht, dass die einzige Kanzlerkandidatin hier am meisten von Desinformationsverbreitung irgendwie betroffen ist. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt die Analogie direkt herstellen kann, aber das kam irgendwie direkt so, das Fass muss ich einfach kurz hier aufmachen. Deswegen, also weiß ich nicht, warum ist das so? Wie erklärst du dir das, Simon?
Ich würde das in dem Fall zumindest mit Blick auf die eben drei SpitzenkandidatInnen trennen. Und das sehe ich zumindest nicht als reine Frage des Geschlechts. Zumal, wenn man jetzt die Top 10 in Anführungszeichen der PolitikerInnen anschaut, die am häufigsten von Desinformation betroffen sind, dann finden sich darin auch nur 4 Frauen. Also ich stimme
wahrscheinlich, weil es noch nicht so viele PolitikerInnen gibt.
Genau.
Egal.
Genau. Das kommt dazu, wobei, also Angela Merkel ist ja durchaus sehr präsent, die ist dann auch auf Platz 2 nach Annalena Baerbock. Aber so, also die Aussage stimmt natürlich komplett. Frauen im Netz sind absolut überproportional von Hass und üblesten Sexismus betroffen. Ich glaube, so jede Studie zeigt das eindeutig. In dem Fall würde ich sagen, kommen sicher aber mehrere Dinge zusammen. Das ist eben einerseits, Annalena Baerbock ist eine Frau und dementsprechend gibt es halt auch viel sexistische Anfeindungen. Nur ich glaube, halt Desinformation ist ja nicht nur Hass, sondern auch, also eben Lügen und Gerüchte, und die sind oft eher inhaltlich, und da geht es nicht nur ums Geschlecht, da geht es dann auch darum, dass sie eine Grüne ist. Ich würde zum Beispiel behaupten, wenn Robert Habeck Spitzenkandidat geworden wäre, dann stünde der jetzt auch auf Platz 1. Einfach weil viele dieser Desinformationsnarrative eher aus einem rechten Spektrum kommen, und für die sind eben die Grünen mit ihren Inhalten Feindbild Nummer 1.
Und wie verbreiten die das? Also wie muss man sich jetzt, wie erkenne ich vielleicht auch irgendwie Fake News am Ende so ein bisschen? Also welche Plattformen werden da bedient, beziehungsweise welchen Oberflächen bedienen die sich da? Sind das irgendwie nur Stories, die irgendwie erzählt werden, oder sind das Posts oder Captions oder sind das Newsletter, sind das Fake-Webseiten? Wie kann ich mich da orientieren als ZuhörerIn?
Genau, das sind ja im Prinzip 2 Fragen. Wie verbreiten Sie das und wie kann ich das erkennen? Ich würde das trennen. Vielleicht kann Martin was dann zur Medienkompetenz sagen. Ich konzentriere mich erstmal auf den ersten Teil der Frage. Und da ist die Antwort letztendlich auf alle möglichen Arten. Und es lässt sich auch nicht immer quasi die eine klare Herkunft am Ende identifizieren. Also oft sind es, und das ist das Tragische, halt irgendwelche obskuren, zum Beispiel Facebook-Seiten. Es gab so ein Beispiel, das auch dieser Bericht nachgezeichnet hat. Eine total abseitige, rechte, wirre Facebook-Seite, die eine Lüge über Annalena Baerbock in die Welt gesetzt hat. Ein frei erfundenes Zitat, dass sie angeblich Haustiere verbieten wolle, was einfach nicht stimmt. Und das haben dann wiederum, dann hat es da ein paar 100 Likes gesammelt auf Facebook. Man könnte es einfach ignorieren, dann haben aber klassische Medien, zum Beispiel die Stuttgarter Nachrichten oder die Regionalzeitung Der Westen, angefangen, das aufzugreifen mit meines Erachtens hochgradig fragwürdigen Überschriften, nämlich nicht drüber zu schreiben, irgendwie, das ist falsch oder das ist eine Lüge, sondern suggestiven Fragen. Also stimmt es wirklich das? Und das dann erst irgendwo unten im Text aufgelöst. Und sowas trägt natürlich dann massiv zur Verbreitung von einem solchen Narrativ bei. Und Menschen, die halt leider oft nur Überschriften lesen, teilen das dann in der Meinung, ja, sie will Haustiere verbieten. Und genau, da kommen dann eben quasi die klassischen Medien mit ihrer, ja, Reichweite mit ins Spiel, die oft zu dieser Verbreitung beitragen. Und genau, das finde ich eben wichtig, dass da JournalistInnen auch auf ihre eigene Verantwortung schauen. Aber ansonsten, um auf die Frage zurückzukommen, es ist wirklich alles dabei. Also es sind eben solche komplett obskuren Facebook-Seiten oder Insta-Accounts, die einfach irgendwas Erfundenes in die Welt setzen. Und Menschen, klar, die sitzen dann irgendwie, sind ja auch nicht professionelle Faktenchecker, die alles überprüfen, bevor sie es teilen, klicken halt einen Klick und das Ding ist in der Welt und verbreitet sich. Und dann geht quasi dieses Schneeballsystem los. Und ja, es gibt aufwendig produziertere Fakes, es gibt Fake-Webseiten, wobei das eher seltener ist. Und so diese totalen Hightech-Fakes, vor denen seit Jahren ganz intensiv gewarnt wird, also zum Beispiel Deepfakes, also komplett manipulierte, aber täuschend echte Videos, die sehe ich, wenn überhaupt, bei der nächsten Wahl 2025 dann als Gefahr, aber vielleicht nicht mal das. So, ich glaube, wenn man es zusammenfasst, es ist einfach nicht nötig, so viel Aufwand in perfekte Fakes zu stecken, weil die Leute glauben ja alles. Also man kann ja einfach irgendwas erfinden, hinschreiben und es erreicht ja trotzdem das Publikum. Also warum sollte ich sehr viel Geld und Aufwand in ein Video stecken? Brauche ich nicht.
Ja, dann nochmal die Frage an Martin jetzt vielleicht direkt. Ist auch eine Zahl, die ich aus euren Briefings habe. 4 von 10 Befragten haben nämlich auch in dieser AWAS-Studie gesagt, dass sie Angst davor haben, auf Desinformation reinzufallen. Also wie erkenne ich das denn jetzt nun? Also was sind so Fakten-Checkpoints auf einer Liste, die jetzt jeder mal so sich hinter die Ohren schreiben kann?
Also es ist lieb, dass du die Frage an mich adressierst. Ich glaube, Simon ist da noch ein bisschen besser in dem Thema und kann da wahrscheinlich spontan gerade mehr zu sagen.
Ich glaube, das Wichtigste ist, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und so mit einer Grundskepsis an Inhalte dran zu gehen, und sich bestimmte Fragen zu stellen. Zum einen, wer verbreitet diesen Inhalt? Ist das eine Quelle, der ich vertraue? Sind das seriöse Medien, die in der Vergangenheit auch regelmäßig zuverlässige Informationen verbreitet haben? Das erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es glaubwürdig ist. Ist es irgendein Mensch, der auf Twitter oder irgendeiner anderen Plattform irgendwas behauptet? Dann wäre ich vielleicht etwas vorsichtiger. Und also quasi erstmal so, das ist die innere Einstellung, mit der man rangeht. Also quasi einfach sich erstmal zu verdeutlichen, jeder Mensch kann im Netz alles behaupten und vielleicht nicht sofort dem ersten Skandalisierungsimpuls zu folgen und zu sagen, boah, krass, und auf Retweet drücken oder das zu sharen. Das würde schon viel dazu beitragen, die Verbreitung einzuschränken. Und dann, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, das erfordert etwas mehr Aufwand, dann geht das eben in Richtung, ich könnte zum Beispiel Fotos, die verbreitet werden, suchen. Also ich kann da einfach zum Beispiel im Browser mit der rechten Maustaste draufklicken und dann irgendwie sagen, dieses Bild suchen, oder ich lade es halt bei der Suchmaschine meiner Wahl hoch, geht am Handy genauso, und schaue, woher stammt das eigentlich? Also es ist ein ganz beliebtes Mittel, wenn man Fehlinformationen in die Welt setzt, dass ich einfach Fotos aus einer völlig anderen Situation in die Welt setze. Also ich zeige irgendeine Demonstration, die Jahre her ist und behaupte, das fände jetzt gerade im Moment statt und da sind viel mehr oder viel weniger Menschen zu sehen als in Wirklichkeit. Das passiert immer wieder. Und sowas finde ich halt nur raus, wenn ich mir dann die 1 bis 5 Minuten Zeit nehme, um danach zu suchen. Oder nochmal was anderes, wenn halt zum Beispiel so ein gefaktes, vermeintliches Zitat von einer Politikerin, wie jetzt in dem Fall von Annalena Baerbock, im Umlauf ist, dann muss ich halt einmal dieses Zitat suchen. Und wenn ich es überhaupt nirgendwo finde, dann sollte ich halt hochgradig misstrauisch werden, weil normalerweise ist es halt immer in irgendeiner Agentur, es gibt zumindest 1 oder 2 Google-Resultate. Und sehr oft gibt es auch schon, also wenn quasi die Desinformation, die Lüge nicht komplett frisch ist, dann finde ich im Netz auch schon Faktenchecks dazu. Aber das setzt halt alles eben diese Grundskepsis voraus und dann auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Aufwand. Also ja, es gibt nicht den einen Zaubertrick, sondern am Ende, man muss skeptisch sein und halt im Zweifel lieber nichts teilen, bei dem man sich sehr sicher ist, dass man es auch am nächsten Tag noch teilen würde.
Nee, genau. Ich glaube, es ist auch immer wichtig zu betonen, dass wir mit den sozialen Medien jetzt tatsächlich auch erst so seit wenigen Jahren tatsächlich regelmäßig konfrontiert sind. Also es ist als Gesellschaft eben noch nicht erlernt, was mit sozialen Medien alles möglich ist, im positiven Sinne, aber eben auch, was für ein Schindluder damit betrieben werden kann. Und die jüngere Generation, ne, die wächst so ganz selbstverständlich damit auf, muss auch viel lernen. Aber es sind eben tatsächlich auch gerade die älteren Semester, die jetzt mit Blick auf Falschinformation, Desinformation und so weiter ordentlich zu kämpfen haben, weil die natürlich mit einer ganz anderen sozusagen, ganz anders gelernt haben, mit Medien umzugehen. Ich habe häufig so Diskussionen mit meinem Vater, der dann sagt, naja, das habe ich bei Facebook gesehen oder sozusagen das, was man sieht, was man sehen kann, ein Foto oder ein Video, das muss ja erstmal stimmen, weil das hat er sozusagen, das hat er jahrelang so gelernt. Also das ist irgendwie, ne, wenn er die Tagesschau guckt, dann stimmt das so. Und wenn er jetzt was auf Facebook sieht, dann ist sozusagen das gleiche Kalkül. Das muss ja irgendwie stimmen, da muss ja irgendwas dran sein. Und genau jetzt eben sich neu zu hinterfragen, wie Simon das nennt, sozusagen dieses Sentiment, mit dem man da rangeht und sich wirklich zu immer und immer wieder zu kontrollieren und zu sagen, ah, Moment, nur weil es da steht, nur weil es gerade die Runde macht und so weiter, nein, halt, bremsen und nochmal sortieren und nachdenken und eben nicht dazu beitragen, dass man solche Narrative mit durchs Netz schleppt. Aber ich finde, da müssen wir insgesamt als Gesellschaft einfach gerade lernen und wir brauchen da irgendwie auch ein Stück weit die Zeit und die Muße, uns eben mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aber das müssen wir tun, weil wenn wir es nicht tun, dann laufen wir da wirklich in die offenen Messer von verschiedensten Klakören.
Ja, ein ganz plakatives Beispiel, was mich die Woche nochmal beschäftigt hat zu dem Thema, ist, wie auch auf Wikipedia durch gezieltes Entfernen von Informationen und Hinzufügen an einer anderen Stelle eben auch schon manipuliert wird und das relativ unreguliert durch diese Community, die dahinter steckt, beziehungsweise Querverweis auf die letzte Jan Böhmermann-Folge nach seiner Sommerpause, hat mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen anders schockiert, muss ich sagen. Also auch da muss man wirklich alles hinterfragen mittlerweile oder sehr, sehr vieles. Ich kann nur hinzufügen zu dem, was ihr gesagt habt, dass man am besten auch nicht nur ein Medienformat konsumiert, so dass man da die Medien, aus denen man sich Informationen zieht, irgendwie möglichst diversifiziert. So nicht nur Social Media, nicht nur Podcasts und nicht nur Fernsehen, sondern am besten ist es der Mix aus allem, so ein bisschen. Und wenn man dafür zu faul ist, dann wenigstens bei Instagram auch die Tagesschau abonnieren. So, die machen nämlich auch ganz geil Social Media mittlerweile.
Man muss sich vor allem auch vor Augen führen, dass Journalismus tatsächlich auch eben nicht einfach nur bedeutet, jemand geht hin und schreibt irgendwas auf, sondern es gibt im Journalismus, gibt es Regeln. Es gibt sozusagen eine Handwerks, es gibt einen Werkzeugkoffer, es gibt irgendwie Dinge, die man beachten muss, damit es sozusagen qualitativ niveauvoller Journalismus ist. Und das sich einmal zu vergegenwärtigen und diese Spielregeln zu verinnerlichen und sich auch ein Stück weit damit auseinanderzusetzen, dass eben der Journalist kein geschützter Arbeitstitel ist in dem Sinne, sondern dass sich einfach jeder ja freie Journalist nennen darf. Aber eben hinter dem Journalismus als solches ganz klare Regeln stecken, das ist, glaube ich, auch elementar wichtig, weil wenn du jetzt sagst, man muss bei allem skeptisch sein, dann würde ich widersprechen, so, weil wenn ich mir die Berichterstattung von der Tagesschau angucke, na klar, denen unterlaufen auch Fehler. Aber erst einmal arbeiten die nach bestem Wissen und Gewissen und nach guten, qualitativ hochwertigen journalistischen Standards. So, da muss ich eben, wenn ich das mir auf Insta anschaue, das nicht zwangsläufig hinterfragen. Sie kommen dann aber sozusagen an verschiedenen Stellen in so eine Gemengelage rein, wo es dann schwierig wird, nämlich wenn man auf den sozialen Medien zum Beispiel dafür Sorge tragen muss, dass man gesehen wird, gehört wird, dann passiert das halt in allererster Linie über Inhalte, die häufig geshared werden. Welche Inhalte werden häufig geshared? Das sind eben die Inhalte, die Emotionen wecken. Das heißt, dann muss die Tagesschau womöglich an der Stelle nicht ihre eigentlichen journalistischen Wertevorstellungen verraten, aber sozusagen ihre Art und Weise, wie sie ihre Inhalte aufbereiten, dieser Plattform anpassen. Und dann kommen sie in so eine Gemengelage rein, wo es dann auf einmal so ist, oh, aber diese Überschrift ist jetzt aber auch ganz schön überzogen. So. Und da sind journalistische Angebote gerade gut beraten, eben eher sozusagen bei ihren Ursprüngen zu bleiben, wenn man so möchte und es so staatstragend formulieren möchte, als sich eben da auf dieses Wettrennen um die krasseste Überschrift einzulassen.
Haben sich tatsächlich auch ganz geil Jan Böhmermann und Markus Lanz in diesem Zeitformat, in dieser Langen Nacht der Zeit drum gestritten. Das packe ich mal in die Shownotes. Das ist auf jeden Fall auch sehr lohnenswert, sich das mal anzugucken. Apropos jemand, der ja über Politik spricht, aber eigentlich kein Journalist ist und damit eine gigantische Reichweite erzeugt hat zuletzt, ist Rezo. Und das ist auch eine Frage, die sehr häufig an mich in den letzten Wochen herangetreten wurde, oder mit der man an mich herantrat, ist die Frage, wie viel politischen Einfluss haben denn eventuell mittlerweile auch schon InfluencerInnen? Und ich habe versucht, irgendwie mal Zahlen dazu zu finden und mir gestern von der, das Einzige, was ich gefunden habe in diesem, zu diesem Rezo-Thema, ist ein Beitrag von Deutschland 3000 von vorgestern. Und der zitiert auch nur eine Statista-Umfrage unter 1000 Nutzern, also ist jetzt auch nicht repräsentativ, aber immerhin ist eine Tendenz. Und von diesen 1000 Nutzern, die dieses Video gesehen haben, haben gesagt, ja, 10% hat mich beeinflusst. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? Also wie hoch ist die politische Einflussnahme von InfluencerInnen vielleicht schon anhand dieses Beispiels?
Ich glaube, dass das total relevant ist für viele Menschen. Also ich weiß nicht, ob jetzt 10% der eben Befragten bei dieser Umfrage, die sagen, das hat mich beeinflusst, ob das automatisch heißt, sie wählen jetzt anders. Das auch, muss man sich dann die genaue Frage und die genaue Antwort nochmal im Detail anschauen. Aber so mein Bauchgefühl, auch jetzt nicht zahlengestützt, ist grundsätzlich schon, Personen wie Rezo haben sowohl natürlich eine große Reichweite, die sehe ich ja auch in Zahlen, aber durchaus auch wirklich Einfluss. Ich kann das an der persönlichen Erfahrung festmachen. Ich habe vor 2,5 Jahren sehr intensiv über die Urheberrechtsreform berichtet. Das war ja so, also kurz zusammengefasst, Europa, die EU hat eine quasi neue Leitlinien für ein neues Urheberrecht verabschiedet. Es war super umstritten, unter anderem mit dem Stichwort Uploadfilter wurde da extrem gegen Stimmung gemacht, meines Erachtens größtenteils berechtigt. Teilweise war die Kritik ein bisschen überzogen und die Dystopie, die da ausgemalt wurde, ein bisschen zu düster. Aber so im Großen und Ganzen kann man schon sagen, war das keine coole Reform. Und eine der Stimmen hinter dieser Kritik war eben Rezo. Und ich war da mehrfach dann in Berlin auf der Straße und habe mit jüngeren Menschen gesprochen, die dagegen demonstriert haben. Am Ende waren dann europaweit mehr als 100.000, insbesondere junge Menschen, auf der Straße. Und ganz viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, haben gesagt, ja, ich habe das von YouTube, also jetzt nicht konkret nur Rezo, aber halt diverse YouTuber, die sich da zusammengeschlossen haben, dazu Videos veröffentlicht haben. Also das ist definitiv eine Plattform, über die man halt sehr viele, ich würde sagen, waren so Menschen zwischen 16 und Anfang 20 erreicht, die dann auch tatsächlich zu politischen Aktionen führt und die sicher auch ihr Wahlverhalten verändert und prägt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass besonders viele von den Menschen, die damals auf der Straße waren, bei dieser Bundestagswahl, wo sie vielleicht ErstwählerInnen sind, jetzt ihre Stimme der CDU geben, die halt maßgeblich hinter dieser Reform stand. Also und Netzpolitik ist ja jetzt echt eher für die meisten Menschen ein trockenes Thema. Und die haben das aber halt so runtergebrochen, dass das klar wurde, dass es so für die Lebenswelt von diesen jungen Menschen verantwortlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich glaube, sie haben Einfluss und ich finde das tendenziell auch erstmal, glaube ich, was Gutes, weil halt viele Leute, die sich sonst vielleicht gar nicht für Politik interessieren, herangeführt werden.
Ja, voll. Und sie haben auch auf vielen Ebenen mittlerweile Einfluss, ne? Also zum Beispiel auch diese ganze Fridays for Future-Bewegung, die wäre, glaube ich, ohne soziale Medien gar nicht denkbar gewesen in diesem Umfang, weil sich einfach ganz viele dann eben über irgendwelche Facebook-Gruppen, Messenger-Gruppen und so weiter organisieren und tatsächlich eben auch da sozusagen neue Polit-Stars geboren worden, wie, keine Ahnung, Luisa Neubauer und so weiter, die eben auch in sozialen Medien wahnsinnig präsent sind und dort, glaube ich, sehr, sehr viele Leute inspirieren, sie selber natürlich durch Greta und so weiter inspiriert, aber eben es echt schaffen, da Leute mit anzusprechen, Leute für Themen zu begeistern. Und das ist ja sozusagen auch dann, um da nochmal den Bogen zu schließen zu den Bundestagswahlen, ganz oft die Herausforderung für die Parteien jetzt, dass die jüngere Generation zwar ganz klar für bestimmte Themen kämpft und brennt, also ne, irgendwie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und so weiter, aber das eben gar nicht mit einer bestimmten Partei verknüpft, sich da nicht repräsentiert sieht, sondern eben für diese Themen dann eintritt, dort demonstriert und entsprechend Rechte einfordert, Veränderungen einfordert, geködert sozusagen, nee, geködert ist das falsche Wort, sondern inspiriert eben durch solche Charaktere, keine Ahnung, wie Neubauer und Rezo, und es dann aber eben diese Stimme nicht zwangsläufig dann einer Partei zu oder einer Partei zutrauen, ihre Stimme dann da adäquat zu repräsentieren. Also von daher, ja, sie mobilisieren, aber die Frage ist so ein bisschen, wohin? Also wo dockt das an? Zu wem fühlen sich diese Leute dann? Also es gibt keine Rezo-Partei, so, sondern wo gehen die Leute dann hin? Wählen die alle die Grünen? Keine Ahnung. Also da gibt es, glaube ich, dann auch im Anschluss spannende Zahlen dann.
Am Ende des Videos sagt Rezo, wählt nicht die SPD, wählt nicht die CDU und schon gar nicht die AfD. So bleibt da ja nicht übrig. Das hat er ganz charmant ausgedrückt. Okay, aber es gibt ja auch sozusagen die schwarze Seite der Medaille. Und ich habe mal so ein bisschen rumgesucht, ob man nicht auch ein schrecklicheres Beispiel findet. Und ich bin auf Jane Schulz, die Jugendbeauftragte der bayerischen AfD, gestoßen, die auf TikTok rund 10.000 Follower hat. Also ich meine, das ist jetzt im Vergleich nicht die Riesenreichweite, aber mit ihren Videos am Ende dann doch irgendwie 80.000 Leute erreicht und kommentieren tun das im Schnitt 200 Menschen.
Hier nochmal Worte an die anderen. Nicht jeder, der in der AfD ist, ist gleich rechtsextrem oder rechtsradikal. Die AfD an sich ist auch nicht rechtsradikal. Nur weil man für die Werte und für die Tradition Deutschlands einsteht, weil man patriotisch denkt, ist man auch nicht gleich rechtsradikal. Heutzutage werden Menschen viel zu schnell diffamiert als solches. Viel zu schnell als rechtsextrem oder rechtsradikal betitelt. Das sollte unbedingt aufhören. Und deshalb auch immer mehr Ausländer kapieren es.
So, jetzt werden natürlich viele Eltern irgendwie aufschreien, die mit sehr jung, also die Zielgruppe auf TikTok müssen wir ja nicht drüber sprechen, ist extrem jung geblieben immer noch. Und viele Eltern, glaube ich, wissen gar nicht, was sich ihre Eltern im Internet so angucken. Ne? Und wenn die das jetzt irgendwie hören und dann, weiß ich nicht, ein Aufschrei durch die Eltern geht und irgendwie es heißt, ach du lieber Gott, was guckt sich meine Tochter denn da im Netz an oder mein Sohn? Ich habe so ein bisschen das Gefühl häufig bei solchen Debatten, dass die ältere Generation dann grundsätzlich die Jüngeren für sehr schutzbedürftig hält und die Medienkompetenz relativ gering einschätzt von jungen Leuten heutzutage. So, ich habe aber eigentlich gar nicht unbedingt den Eindruck. Also ich glaube schon, dass die sehr gut unterscheiden können, so ein bisschen zwischen Gut und Böse. So, und oder was ist irgendwie eine gute Quelle oder was nicht. Und ich wurde das gerade witzigerweise vor dieser Aufnahme im Kontext der Werbekennzeichnungsdebatte gerade wieder wegen dem Bundesgerichtshofsurteil gefragt, inwiefern ich denn junge Leute vor Werbung oder Schleichwerbung schützen müssen. Und ich bin da dann irgendwie doch so ein bisschen ins Straucheln gekommen, weil, weiß ich nicht, also wie leicht sind denn jetzt junge Leute eurer Meinung nach tendenziell durch Social Media zu beeinflussen? Also wie schutzbedürftig ist Gen Z und Jünger? Weil er im Interview mich ganz eiskalt auf seinen 8-jährigen Sohn verwiesen hat. Mhm. Und ich dachte so, okay, gut, das ist natürlich jetzt eine andere Kiste, so.
Ich glaube, ich fände es zu einfach, pauschal zu sagen, wir müssen uns gar keine Sorgen machen. Weil natürlich ist es möglich, über Social Media beeinflusst zu werden und auch auf eine fragwürdige Art und Weise beeinflusst zu werden. Ich fände es allerdings völlig falsch, jetzt nur zu sagen, diese jungen Menschen, unsere Kinder brauchen mehr Schutz. Eher ist es ja die Generation, die mit sozialen Medien aufwächst, die sich dann eher darin zu Hause fühlt und auch ganz gut weiß, wie sie damit umzugehen hat. Also man könnte auch mit der gleichen Berechtigung argumentieren, die Älteren müssen das eher erstmal lernen. Und wenn wir dann zum Beispiel über Medienkompetenz sprechen, wir brauchen dringend mehr LehrerInnen, die sich mit TikTok und Insta auskennen. Also das hatte Martin ja auch vorhin schon angesprochen. So, das Internet ist halt, wenn man so in Medienzeitrechnung denkt, ja immer noch ziemlich neu. Und Angela Merkel hat zwar für ihren Satz, das ist für uns alle Neuland, sehr viel Spott geerntet, aber ich glaube auch 2021 ist es eigentlich noch zumindest zum Teil richtig und wir müssen halt einen Umgang damit lernen. Nur fände ich es eben falsch, sich da komplett auf Jüngere zu konzentrieren. Allerdings eine Anmerkung noch, es gibt so zwei Trendlinien. Es gibt immer die einen, die sagen, oh, also oft dann Eltern, gefährlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was mein Kind da macht. Das, was du jetzt angesprochen hattest, diese übertriebene Sorge teile ich nicht. Und dann gibt es oft quasi dem entgegengesetzt, so dieses, ey, chillt mal, the kids are alright und so weiter. Und das fände ich auch zu einfach, weil, also ich unterrichte relativ oft an an Schulen, also oder an Universitäten, wobei dann in dem Fall eher an Schulen, bin da so bei, ich weiß nicht, 7. bis 10. Klässlern. Es ist kein wirklicher Unterricht, es ist eher so eine Begegnung. Ich erzähle denen, was ich halt mache, wie man Journalismus macht. Ich höre mir deren Umgang mit sozialen Medien an und habe schon den Eindruck, dass es in jeder Klasse Leute gibt, die das sehr gut und kritisch und differenziert nutzen, aber es gibt auch andere, die da sehr unbedarft rangehen und eigentlich keine Ahnung haben, wem sie da folgen und was der Unterschied zwischen Journalismus und Aktivismus und InfluencerInnen ist. Und ich glaube, so da gibt es schon Aufklärungsbedarf. Also keine komplette Entwarnung, aber insgesamt, ich würde so vorsichtigen Optimismus verbreiten.
Und was glaubt ihr, wie können wir das so ein bisschen wieder auf Spur bringen in Deutschland? Also was braucht es eurer Meinung nach? Muss das schon an Schulen irgendwie gelehrt werden oder was können Eltern tun?
Ich glaube, dass da ganz viele Akteure gefragt sind an der Stelle. Also in allererster Linie braucht es da, glaube ich, wirklich eine Integration in den Schulunterricht. Also wirklich sowas wie, keine Ahnung, Medienkompetenz eben wahrscheinlich nicht als Fach einführen, aber eben das fächerübergreifend gestalten, dass man, keine Ahnung, in Deutsch und in Geschichte und so weiter immer eben auch dann sich vor Augen führt, was, keine Ahnung, Geschichte irgendwie ein gutes Beispiel, ne? Was, welche Rolle hat irgendwie das Radio gespielt, der Fernseher, um irgendwelche Ereignisse zu dokumentieren, um aber vielleicht auch Stimmung zu machen und so weiter. Also dass man da eben von Grund auf sich hinterfragt, was machen Medien mit Menschen, was machen Medien mit Gesellschaften. Also das finde ich super spannend und dann gibt es, glaube ich, auch im besten Fall einen besseren Umgang zwischen Schülerinnen und Lehrern, also ein größeres Verständnis füreinander, dass dann auch nicht immer nur heißt, okay, die hängen da irgendwie auf TikTok rum, ist komisch, damit habe ich nichts zu tun und Hauptsache, sie machen ihre Hausaufgaben, sondern wer weiß, vielleicht lässt sich das eine oder andere, die ein oder andere Hausaufgabe auch miteinander verknüpfen mit der aktuellen Challenge. Keine Ahnung, ich spreche in die Tüte. Und dann braucht es aber natürlich auch politische Anstrengungen, weil das Ganze muss natürlich irgendwie finanziert werden. Das Ganze muss irgendwie in die Gesellschaft hineingetragen werden. Und man darf, ich weiß nicht, wir in Deutschland tun es ja auch mal so schwer mit der Digitalisierung. Wir sind mal alle sehr schnell, auch auf Twitter, ne? Wir sind immer alle sehr schnell mit irgendwelchen Witzen, so was Simon gerade sagte, Angela Merkel sagt einmal Neuland und alle lachen sich tot. Ich glaube, das ist total fehl am Platz. Ich glaube, wir müssen uns gesamtgesellschaftlich anstrengen, mit diesen Medien umzugehen. Und ansonsten drohen wir da wirklich an vielen Stellen abgehängt zu werden. Weil gerade wenn man sich irgendwie den Medienumgang in Asien anschaut, wie da teilweise Schulklassen aufgesetzt sind, wie Universitäten mit keiner digitalen Tools arbeiten, dann stehen wir da ganz schön im Wald, gerade in Deutschland.
Ich glaube, das war fast schon ein ganz schönes Schlusswort, Martin. Wollt ihr noch eine Prognose abgeben? Was passiert in den nächsten Wochen? Also was denkt ihr, was passiert?
Der nächste Bundeskanzler heißt Armin Laschet?
Klar.
Herzlichen Dank nach München und einen schönen Tag.
Wird sich das jetzt noch alles 15 Mal drehen, wie in den letzten Wochen?
Ja, ich glaube, dass die CDU jetzt nochmal richtig eine Schippe drauflegen muss, auch verbal. Söder hat das ja auch schon angekündigt, dass kommt jetzt nicht mehr auf Stilnoten an. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass er echt nochmal auf Attacke gehen möchte. Und ich glaube, das wird nochmal hitzig und auch spannend. Grundsätzlich bin ich noch skeptisch, dass die SPD das jetzt wirklich durchziehen wird, also dass sie da sozusagen jetzt dann stärkste Kraft wird. Aber ich glaube, es wird nochmal sehr viel unangenehmer, was den Ton angeht und vielleicht wird auch noch das ein oder andere Ass aus dem Ärmel gezaubert, von dem man gedacht hätte, es bleibt da drin und es ist irgendwie zu schäbig, aber jetzt wird die Karte dann doch gespielt.
Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank, ihr beiden. Das war's. hat sehr viel Spaß gemacht, sehr augenöffnend an vielen Stellen und ich bedanke mich.
Kurzer Hinweis noch, bevor ihr abschaltet und wir uns in 2 Wochen wieder hören. Dell Technologies hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Transformation in Deutschland voranzutreiben und das kann ich theoretisch immer unterstützen. Bei Dell Technologies bekommt ihr für euer KMU, also kleines bis mittelständisches Unternehmen, eine sogenannte End-to-End-IT-Lösung. Das bedeutet Ausstattung mit Hardware, sowas wie Notebooks, PCs und Zubehör, Server, Storage und Cloud-Lösungen, ja, für euren digitalen Arbeitsalltag. Die Beratung erfolgt durch die sogenannten Dell Technologies Experten, die speziell auf die geschäftlichen IT-Herausforderungen geschult sind. Die stellen dann das passende Setup entlang eures individuellen Budgets und auch Businesses zusammen. Was mich besonders überzeugt hat, ist der ProSupport Plus. Das heißt, man hat einen 24-Stunden-Support bei Hard- und Software-Problemen und man kann direkt am nächsten Arbeitstag einen Vor-Ort-Service in Anspruch nehmen. Dell hat sich auch über die Finanzierungsmöglichkeiten entlang der aktuellen, ja, häufig schwierigen Investitionslage bei Unternehmen Gedanken gemacht. Ihr könnt euch praktisch jetzt schon mit Tech-Lösungen ausstatten lassen und die Software implementieren und das Ganze dann zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Mehr Infos bekommt ihr auf dell.de/kmu-beratung oder ihr schaut auf der Seite direkt nach der Telefonnummer und sprecht mit einem Dell Technologies Experten direkt.
Lust auf mehr Infos zum Podcast, hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. See you next time.